Auf meiner Seite Stefan Ulmer, mein Name. Aus der Gegend bei Stuttgart komme ich. Und ja, wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen. So ist es zumindest mal tituliert worden. Wird Jesus Christus angebetet? So steht es im Programmheft. Aber natürlich geht die Frage dann weiter Richtung Gebet. Anbetung ist eine Sache, aber was wir praktisch machen im Gebet, ist natürlich auch die Frage, zu wem beten wir? Ich möchte es möglichst umfassend anschauen, das Thema. Ich möchte alle Bibelstellen, die quasi über das Gebet sprechen, mehr oder weniger alle Bibelstellen, wo es darum geht, wer angesprochen wird, schauen wir uns an. Natürlich müssen wir uns auch anschauen, die Bibelstellen, die dann von der anderen Seite verwendet wird, die sagen, wir können auch zu Jesus beten, die müssen wir natürlich auch anschauen. Also vorab, ich bete zum Vater im Namen Jesus Christus. Ich bete nicht zu Jesus, nicht mehr. Fiel mir auch schwer, so wie wir aufgewachsen sind. Ich denke, die meisten von uns haben das anders gelernt. Ja. Aber das möchte ich alles schön anhand der Bibel heute darlegen. Wir schauen für sehr viele Bibelstellen an. Und wie gesagt, ich möchte es möglichst umfassend machen. Und es können jederzeit Fragen gestellt werden, wenn sie direkt gerade zur Bibelstelle oder so passen. Ansonsten haben wir am Ende dann noch genug Platz. Oder was hinzufügen auch. Fühlt euch frei, wenn jemand das unterstreichen möchte, noch was dazu einfällt, einfach kurz dazu sagen. Also ich fühle mich da jetzt nicht rausgeworfen. Dame und Szene, ein Gemälde von den, wer weiß, was es ist, na, ist eigentlich klar, die drei Weißen hier aus Morgenland und das Christuskind. Ich bin kein Freund von solchen großen Gemälden, ne, mit dem Heiligenschein und bei der Maria vor allen Dingen. Aber nichtsdestotrotz, ich will einfach, dass wir ein Gefühl davon bekommen, uns einfach mal reinnehmen in die Situation. Was damals passiert ist, das sind die sogenannten drei Weißen aus dem Morgenland gekommen, um eben anzubeten. Halt nach unten. Okay. Ja, und wenn man diese Bibelstellen, gerade diese Bibelstelle in Matthäus 2, liest und verschiedene Übersetzungen heranzieht, wird man sehr schnell merken, ja, was ist es jetzt? Geht es hier um Anbetung? Tun die Weißen aus dem Morgenland Christus anbeten? Oder tun sie ihm lediglich, also das ist etwas weniger wie Anbetung, weil tun sie ihm huldigen. Der Unterschied ist natürlich, im einen Fall ist es für mich Gott, wenn ich ihn anbete, wenn ich ihm huldige, so wie man es in der damaligen Zeit gemacht hat, war es üblich, dass man einem Höhergestellten sich unterworfen hat. Da ist man auf die Knie gefallen, das liest man ja oft im Alten Testament. So, also mit diesem Spannungsfeld möchte ich jetzt einfach mal beginnen. Die Weißen fielen nieder. Ja, also äußerlich könnte es beides sein, aber dann eben lassen wir es erstmal offen, weil die Übersetzer sind sich anscheinend hier nicht einig. Huldigten ihm, ehrten es wie ein König, erwiesen ihm Ehre oder eben beteten ihn an, so wie wir es zum Beispiel aus der Luther-Übersetzung kennen. Welches Wort steht da? Im Griechischen steht dort Proskinesis. Das ist ein eingedeutschter Fachbegriff, die Proskinese. Habe ich aus Wikipedia mir mal rausgeholt. Bezeichnet die vor allem im Alten Reich des Alten Orients geübte Geste der Anbetung, Ehrerbietung und Unterwerfung. Und wir sehen hier schon, hier ist ein Bedeutungsspektrum. Hier geht es einerseits, kann es Anbetung bedeuten oder es kann eben nur eine Ehrerbietung meinen, eine Huldigung. Ja, und jetzt ist es so, überall, wo ich dieses Wort lese im Neuen Testament, da hilft natürlich dann eine Interlinearübersetzung zum Beispiel, dass ich sehe, welches Wort steht da jetzt dahinter. Gerade die freien Übersetzungen, die geben mir gar keine Chance mehr, das herauszufinden. Und dann kann ich mal schauen, wo steht denn dieses Wort, und dann weiß ich eben, okay, es ist, woher weiß ich jetzt, was gilt? Und die Übersetzung entscheidend ist. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt zum Beispiel Luther gesagt hat, die Weißen beten Jesus an, dann frage ich mich, okay, welches Indiz hat er denn, um sich sicher zu sein, dass es mehr ist als eine Ehrerbietung, und zwar eine Anbetung. Und deswegen sage ich hier, der letzte Punkt, welches Indiz habe ich, was kann ich als Grundlage nehmen, um zu entscheiden, wofür ich übersetze. Das ist zum einen das Gesagte, ne, wenn jetzt jemand sagt, großer, herrlicher Gott, ne, dann ist es natürlich Anbetung, weil für ihn ist es Gott, und wenn er ihm Proskynese entgegenbringt und er spricht ihn mit Gott an, dann ist es Anbetung. klar, der Kontext, ne, wenn ich die Bibelstellen zum Beispiel, die davor oder danach kommen, ne, was eben sonst noch da steht, das muss ich mir anschauen. Und natürlich die eigene Theologie, ganz klar. Trinitätstheologie verfärbt hier mit Sicherheit die ein oder andere Übersetzung.
Kann man das sagen?
Ja.
Also ich habe eine gute Übersetzung. Also nicht hier weisen, also von Maria. Es kommt auch sofort Makoi vor. Und das Ostsyne, das heißt anerkennt, anerkennt und wiedergebeugt. Ja. Das ist eigentlich ein Sinn dieses Wortes.
Hm. Okay. Also, das ist eigentlich die Frage, ist, für wen ist es? Wer ist Jesus für diese drei Männer? Ist es für sie Gott oder ist es nur, in Anführungsstrichen, nur ein König? Also, was wir uns alles anschauen heute, dass wir mal einen Überblick bekommen. Wir müssen die Begriffe abgrenzen, da sind wir schon mittendrin. Anbetung und Huldigung, das schauen wir uns gleich nochmal genauer an und dann auch eben die Bibelstellen dazu. Und dann eben das Thema Gebet und auf der anderen Seite dann anrufen. Ne? Wir lesen ja öfters den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Wie passt das zusammen? Ist es dasselbe oder was ist was? Dann wollen wir uns anschauen, Anbetung im Himmel. Finde ich deswegen wichtig, weil dort sind wir nicht mehr getrennt wie heute. Wir leben in der Zeit des Glaubens. Dann sind wir in der Zeit des Schauens. Und dann ist natürlich spannend, was machen wir dann, wenn wir direkt bei ihm sind? Gibt es da Anbetung? Was hat Jesus gelehrt, zu wem wir beten sollen? Da nehme ich jetzt natürlich Jesus und nicht, wir könnten natürlich auch, was hat Paulus gelehrt? Oder nein, wir nehmen natürlich Jesus, weil die Frage ist ja gerade, sollen wir zu ihm beten? Dann wollen wir natürlich wissen, hat er gesagt, dass wir zu ihm beten sollen? Oder was hat er gelehrt? Ne? Und dann eben die vielen Beispiele im Neuen Testament, wo wir Beispiele von Gebet haben. Schauen wir uns die Gebete zum Vater an. Gebete zu Unbekannt, zu Herr, gibt es ein paar Beispiele und dann den Namen Jesu anrufen, was das bedeutet. Okay, die Begriffe. Anbetung definiere ich mal als Gottesverehrung. Huldigung im Gegensatz dazu ist Ehrbietung oder Unterwerfung. Beides, wie gesagt, dasselbe griechische Wort, Proskynese, Proskyneo. Gebet, so wie es damals Luther formuliert hat, so kenne ich es aus der Konfirmation, ist ein Reden des Herzens mit Gott. Da gibt es ein griechisches Wort, prosoikomai. Das ist ganz spannend, wenn man sich diese Vorkommen des Wortes anschaut im Neuen Testament und wer angesprochen wird. Und ich sage es gleich vorab, das ist auffällig, dass hier kein einziges Beispiel im Neuen Testament es gibt, wo zu Jesus gebetet wird, wo dieses Wort vorkommt. Und das ist ein eindeutiges Wort, das steht für Gebet. Da gibt es nicht diese Mehrdeutigkeit wie bei Proskyneo, ne, sondern Gebet ist Gebet. Da gibt es keinen Spielraum in der Übersetzung und da haben wir kein Beispiel für ein Gebet zu Jesus. Und das ist für mich wir müssen ja immer das, was wir sicher wissen, davon müssen wir ausgehen und dann müssen wir das, was wir nicht wissen, müssen wir vielleicht daran ausrichten. Oder ne. Wenn wir das Wort für Gebet anschauen, dann müssen wir natürlich ähnliche Begriffe anschauen wie Bitten, Flehen und Danken. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt, die vielleicht auch Richtung Gebet gehen, aber die fand ich jetzt mal die wichtigsten. Und natürlich dann das Thema Anrufen zum Schluss noch. Okay, jetzt habe ich ein paar Beispiele, drei Beispiele, wo Proskynese nicht Anbetung ist. Fangen wir mal damit an. Und da ist es offensichtlich keine. In Offenbarung 3 zum Beispiel, eine Gemeinde wird angesprochen, sagt Jesus, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen. Es ist mal ganz egal, wer da gemeint ist, sondern es geht ja darum, Jesus bringt Menschen dazu, dass sie eine Gemeinde anbeten, Fragezeichen. Wohl kaum. Also das ist auszuschließen. Gott wird niemals einen Menschen dazu bringen, dass ein Mensch angebetet wird. Matthäus 18, in einem Gleichnis, der Knecht nun fiel nieder, und jetzt steht hier wieder Proskynese, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit dir, mit mir, so will ich dir alles bezahlen. kann natürlich dann auch keine Anbetung sein, ne? Sondern natürlich, der hat Schulden und er bittet ihn, bitte erlass mir die Schulden. Das ist natürlich keine Anbetung. Oder wo die Römer dann unseren Heiland verspotten und sagen, sei gegrüßt, König der Juden, und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Natürlich auch keine Anbetung. So, jetzt, ich vermute wahrscheinlich keine Anbetung. Ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder, vor Jesus, und sprach, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Wir haben keinen Hinweis dafür, dass er ihn irgendwie als Gott sieht. Er weiß, da ist jemand, dieser Jesus, der kann Kranke heilen, und zu dem gehe ich hin und ich bitte ihn und ich werfe mich vor ihm nieder und bitte, bitte mach mich gesund. Ich sehe keinen Hinweis dafür, dass er ihn als Gott sieht, und deswegen würde ich auch so übersetzen, wenn es nicht dabei steht, ist es Elberfelder, niederfallen. Und so könnte auch Matthäus 14 da verstanden werden, wo es heißt, dass sie vor ihm niederfielen und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Keiner hat ja damals gesagt, das sagt man so, hier steht nicht wahrhaftig, du bist Gott, du bist der allein wahre Gott, du bist der allmächtige Gott oder sowas, ne? Sondern du bist Gottes Sohn. Aber das würde jetzt zu weit ausholen, wenn wir jetzt da näher reingehen würden. Aber so würde ich es verstehen, dass es hier auch um Niederfallen einfach geht. Jetzt kommen wir zu einer Anbetung. Der Teufel in der Wüste sagt zu Jesus, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Gut, man könnte es auch so sehen, der Teufel will Unterwerfung, könnte vielleicht auch Huldigung sein. Das genügt dem Teufel, wenn der Sohn Gottes vor ihm niederfällt. Aber wenn dann Jesus antwortet, es steht geschrieben, du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Wenn es jetzt auf einmal um Gott geht, dann bin ich der Meinung, ist hier Anbeten angemessen. Und so wird es auch übersetzt in der Elberfelder. Jetzt schauen wir uns zwei Szenen in Offenbarung an, Offenbarung 5 und Offenbarung 7. Wer will, kann mitlesen in seiner Bibel. Ich mache da auch ein bisschen Sprünge jetzt in der Offenbarung. In Offenbarung 7, Vers 10. Ich muss auch mal aufschlagen. Da lesen wir von einer großen Volksmenge. Und dann sagen diese, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Also hier steht es erstmal nichts von Proskynese, nichts mit Anbetung oder sowas. Mir geht es jetzt erstmal um was anderes. Dann heißt es, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Wenn man das jetzt liest, dann lesen wir nämlich erstmal nur von der großen Volksmenge, dann später, und alle Engel standen rings um den Thron, und jetzt kommen die Ältesten auch noch, und die und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Also die erste Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, dass diese sie, die dann anbeten, die große Volksmenge ist. Weil das sind ja noch die Engel und die Ältesten. Also ich vermute, es sind die Ältesten, weil wenn man diese Parallelstellen dazu anschaut, das sind es auch immer die Ältesten, die niederfallen und anbeten. Aber was ich sagen will, ist vor allen Dingen, wenn es heißt Gott und das Lamm, ist klar, dann ist mit Gott der Vater gemeint. Und das mache ich jetzt die ganze Zeit so bei den Bibelstellen. Wenn wir von Gott und dem Christus lesen, dann ist klar, dass Gott der Vater ist. Das ist ganz wichtig. Weil für die Trinitarier, ne, da ist ja Gott, kann ja alles sein. Aber logisch, es kann ja nicht sein, die Gesamtgottheit, was der Trinitarier unter Gott so versteht, Gesamtgottheit und Christus. Nee, wenn da steht Gott und Christus, dann ist mit Gott der Vater gemeint. Ganz klar. Und deswegen ist hier Gott der Vater. Ist vielleicht für manche ein bisschen fremd, wenn ich sage Gesamtgottheit, aber so ist es letztendlich. Sie sagen ja, der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott, der Heilige Geist ist Gott und alles sind zusammen ja nur ein Gott. Also gibt es, sage ich, Gesamtgottheit. So komisch, wie es sich anhört, aber so ist es eigentlich. Und jetzt ist interessant, obwohl beide angesprochen werden, der Vater und der Sohn, bezieht sich die Unterwerfung. Hier fiel nieder vor dem Thron eben nur auf Gott, den Vater. Das ist interessant, ne? Deswegen habe ich das auch grün markiert. Grün und dann blau das Lamm, aber Anbetung nur Gott. Das ist schon mal interessant. Und mit diesem Wissen gehen wir mal weiter. zur Offenbarung 5. Und alle Geschöpfe, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer sind und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört sich an wie eine Anbetung. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist interessant, ne? Erst lesen wir hier alle Geschöpfe, jetzt kommen aber die Ältesten und beten an. Also wir können nicht sagen, alle Geschöpfe beten an. Das ist der erste Punkt. Dann sagt meine Schlachter in der Fußnote, dass es auch noch in anderen Handschriften heißt, am Ende, und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist dieser? Ich habe mir mal die Mühe gemacht in der Offenbarung, das ist manchmal nicht ganz klar, ist es jetzt der Vater, der Sohn, da gibt es so viele Begriffe. Ich habe mir das dann unterstrichen, das ist der Vater, das ist der Sohn. Weil, also hier kann man es mit einem Dreisatz ein bisschen rausfinden, indem man sagt, wer ist, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn man das nachschaut, wo steht das sonst noch in der Offenbarung, dann findet man raus, das ist Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Und derjenige, der war, der ist und der kommt, kommt dann in einer anderen Bibelstelle wieder. Offenbarung 1, Gnade und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern und von Jesus Christus. Also Jesus Christus kann es nicht sein, weil der wird ja dann in dieser Aufzählung Vater, Sohn, Heiliger Geist hier aufgeführt. Also es ist der Vater, wenn diese Handschrift die richtige ist. Ja. Und dann habe ich noch das Wortchen und hier dick markiert, weil ich noch sagen möchte, und das ist interessant, dass diese Laudatio, also dieses, was hier gesagt wird, Lob, Ehre, Preis, Anbetung, nicht Anbetung, diese Laudatio und die Proskynese sind zweierlei Dinge. Ne, weil wir lesen, alle Geschöpfe sagen dieses und die Ältesten beten an. Das sind zwei Dinge. Das darf man nicht miteinander vermischen. Wir haben alle Geschöpfe und die Ältesten und eventuell auch ein anderer Ansprechpartner. Erst haben wir Gott und das Lamm und dann haben wir den, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, eventuell, wenn diese. Okay? Ist das eine Anbetung Jesu? Fragezeichen. In Philipper 2. Jedes Knie und jede Zunge, jedes Knie beuge sich vor dem Namen Jesu und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist ein bisschen eine schwierige Bibelstelle, finde ich. Also erstmal Kniefall und Bekenntnis sind noch keine Anbetung. Außerdem genau wird hier nur bekannt, Jesus Christus ist der Herr, deswegen bete ich ihn ja noch nicht an. Und es geschieht ja auch zur Ehre eines anderen, Gottes des Vaters. Und da habe ich selber noch ein paar Fragen, vielleicht kann mir das nachher jemand beantworten, der darauf eine Antwort hat. Ist es wirklich jeder Mensch, wird jeder Mensch eines Tages bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist? Weil wenn ich zum Beispiel eine Offenbarung lese, in der großen Drangsal, Kapitel 16, die sind so geplagt von Gott und sie tun nicht Buße, heißt es, sondern die lästern den Namen Gottes. Kniefall kann man erzwingen, ja, aber kann man ein Bekenntnis erzwingen? Nein, denn wir haben ja, es gibt heute immer noch viele Märtyrer, die eben sich nicht abwenden von ihrem Glauben. Also ein Bekenntnis kann man nicht erzwingen. Ja, es sind alle wirklich alle, ne? Wenn ich lese in Offenbarung 13, die ganze Erde betet den Drachen an, alle Menschen beten den Teufel an, aber dann gibt es natürlich noch die Heiligen, die auch noch da sind. Ne? Also alle sind vielleicht nicht gleich alle. Wenn jemand darauf eine Antwort hat, vielleicht später, aber ich sehe ja auch keine Anbetung. Machen wir mal weiter. Ist das Anbetung? In Hebräer 1, Vers 6, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Wieder Proskynesis. Das ist ein Zitat aus Psalm 97, 7. Fallt vor ihm nieder alle Götter, lese ich dort. In der Wüste lese ich dann, dass Engel kamen und ihm dienten nach der Versuchung. Also, lasse ich mal offen, ne? Ich sehe jetzt hier auch nicht zwingend eine Anbetung. Weil, wie gesagt, dieses Wort gibt ja beides her. Manchmal ist es gut, ein Negativbeispiel sich anzuschauen, was wir nicht anbeten sollen. Damals bei Daniel. Und das ist interessant, da heißt es, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der, Punkt, 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 und da habe ich nachgeschaut in meiner Fußnote, da steht gar nicht, also dieses Wort anbeten, da steht wörtlich niederwerfen. Also eigentlich steht da, wer aber nicht niederfällt und sich niederwirft. Und darauf will ich eigentlich ein bisschen hinaus. Der Unterschied verschwimmt vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist es gar nicht so entscheidend, weil so einem Standbild soll ich weder anbeten, noch soll ich ihm huldigen. Also genauso Offenbarung 13. Der Teufel, der Antichrist und dessen Bild, dem wird Proskynese entgegengebracht. Für mich ist es irrelevant, ob es Anbetung ist oder Huldigung. Diesen drei werde ich beides verweigern. Fazit mal zu dem Thema Proskynese. Es gibt eigentlich keine eindeutige Bibelstelle, wo wir sagen könnten, Jesus wird angebetet. Die Frage nach der richtigen Übersetzung ist vielleicht gar nicht so entscheidend, sondern, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, zu wem soll ich beten? Denn Jesus lebt heute nicht unter uns. Wenn er jetzt hier reinkommen würde, ja, darf ich ihn dann anbeten oder nicht? Die Frage stellt sich mir jetzt nicht. Die Frage ist heute, beten wir zu ihm oder beten wir nur zum Vater? Gebet. Fangen wir an mit dem Eindeutigen. Was hat Jesus gelehrt? Ziemlich klar. Er sagt zum Beispiel, wir gehen jetzt da schnell drüber, bete zu deinem Vater im Verborgenen. Die wahren Anbeter beten den Vater im Geist und in der Wahrheit an. Wenn ihr betet, so sprecht, Vater uns im Himmel. Euer Vater, der in den Himmel ist, wird denen Gutes geben, die ihn bitten. Und da gibt es noch ein paar weitere, wo es eindeutig ist. Und interessanterweise hat ja Jesus nie gesagt, betet zu mir. Wenn ich mal nicht mehr da bin, betet zu mir. Es gibt nur eine unklare Stelle, die kommt später, Johannes 14, Vers 14. Gehen wir später drauf ein. Aber eindeutige Stelle gibt es nicht. Dann schauen wir die Gebetspraxis an. Wie wurde gebetet im Neuen Testament von den Gläubigen? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wie ich vorhin gesagt habe, wenn in dem Vers Gott vorkommt und Jesus Christus, ist natürlich Gott der Vater. Gebet zum Vater genauso, Epheser 1. Ich lasse nicht ab, für euch zu danken und in meinen Gebeten euer zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, auch eindeutig, Philipper 4. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagungen eure Anliegen vor Gott kund werden. Na, wenn man jetzt hier abschneiden würde, ja, für einen Trinitarier kann das natürlich auch Jesus sein. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Also sehen wir auch hier, der wird nicht angesprochen. Es wird gebetet, indem er erwähnt wird. Über ihn wird gesprochen im Gebet, aber er ist nicht der Adressat des Gebets. Kolosser 1, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Apostelgeschichte 4, da wird Gott angesprochen. Und dann lesen wir weiter, deinen heiligen Knecht Jesus und so weiter. Also kann auch nur der Vater mit gemeint sein. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Auch eindeutig, deswegen beuge ich meinem Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich bete zu Gott, die Gnade unseres Herrn Christus und die Liebe Gottes, also auch der Vater. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Auch der Vater. Ich hoffe, das ist okay, dass ich so schnell drüber gehe, aber wir wollen ja nur den Adressaten herausfinden, sonst erstmal nichts an den Stellen. Gibt es Gebet zu Jesus? Das wird immer gern gebracht. Jesus ist verherrlicht. Wenn er jetzt angesprochen wird, dann ist es ja eigentlich ein Gebet, er ist nicht mehr leiblich da. Aber Stephanus sieht den Himmel offen und er spricht zu ihm. Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Also man muss sich das vorstellen, ne? Er sieht da Jesus, dann würde ich nicht von Gebet sprechen. Er spricht ihn an. Also ja. Und genauso eigentlich bei Paulus, bei seiner Bekehrung, ne, da hört er eine laute Stimme und er antwortet darauf. Er spricht einfach zurück. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Würde ich nicht sagen, dass es ein Gebet ist.
Keine Bitte.
Ja. Denn sonst wären Gespräche mit Engeln ja eigentlich auch ein Gebet. Wenn ein Engel dem Josef im Traum erscheint, ihm was sagt Und stellen wir vor, er antwortet diesem Engel oder stellt noch eine Frage, ja, dann ist es doch kein Gebet. 1. Timotheus 1, ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder. Und da sagt meine Bibel, es könnte auch heißen, in manchen anderen Handschriften heißt es, ich bin dankbar. Also können wir hier jetzt auch keine sichere Aussage treffen. Wenn ich ihm danke, ja, dann ist es ja eigentlich ein Gebet. Wie soll ich ihm danken, wenn ich es ihm nicht sage im Gebet? Aber wenn es heißt, ich bin dankbar, ich bin ja auch Jesus unendlich dankbar für, was er getan hat, und trotzdem bete ich nicht zu ihm. Kann man ja miteinander vereinen. Oder es heißt, ich habe dreimal zum Herrn gefleht, dass der Satansengel ablasse, sagt Paulus. Und in den meisten Fällen ist ja im Neuen Testament mit Herr Jesus gemeint, weil Gott hat ihn ja zum Herrn und zum Christus gemacht, heißt es. Jesus ist der Herr. Trotzdem ist es aber nicht immer so. Ich habe extra ein Beispiel gebracht aus Offenbarung, der Herr und sein Christus. Der Herr ist hier offensichtlich nicht Jesus, sondern Gott der Vater. Also völlig schlechte Grundlage oder ja, eine, darauf würde ich keine Lehre bauen, dass ich zu Gott beten sollte, anhand solcher Bibelstellen. Also nicht eindeutig. Die Braut spricht zu Jesus in der Offenbarung. Der Geist und die Braut sagen, komm. Ja, wenn wir die Braut sind und wir sagen, komm, Jesus, komme bald, dann ist es ja eigentlich ein Gebet. Aber wer ist denn die Braut? Komm, ich will die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und dann sieht er eine Stadt. Also erstmal ist die Braut eine Stadt. An anderer Stelle lese ich, dass die Frau des Lammes sich kleide in feine Leinwand. Ja, es ist bestimmt die Gemeinde, die Gläubigen. Aber wir sehen diese Bildsprache. Ich würde hier nie ableiten, dass wir zu Jesus beten sollen, denn man könnte das ja auch so verstehen, wie diese Leinwand, feine Leinwand, reine Kleider, weiße Kleider, stehen ja für Gerechtigkeit. Und genauso könnte das ja die Sehnsucht ausdrücken. Ist jetzt meine Interpretation dieser Stelle. Aber hier sehe ich jetzt auch nicht zwingend ein Gebet. Da in der Offenbarung ja vieles Bildsprache ist und ja, und grundsätzlich in der Bibel kann ich ja nicht alles wörtlich nehmen, ne? Wenn es heißt, wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, wir können nicht Jesu Leib essen und sein Blut trinken. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, das Thema Anrufen. Und jetzt wird es spannend, weil wir haben ja Bibelstellen, wo der Name Jesu angerufen wird. Und da haben wir wieder ein Bedeutungsspektrum. Und ich habe gleich ein paar Bibelstellen dazu geschrieben. Man kann dieses Wort übersetzen mit anrufen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, bekannte Stelle. Oder mit nennen. Sie haben den Hausherrn Beelzebub genannt. Da steht das gleiche Wort, ne, wie dieses Wort für anrufen. Das ist das gleiche wie dieses genannt hier. Oder sich auf jemanden berufen. Wie Paulus sagt, ich berufe mich auf den Kaiser. Selbes Wort. Also, dass man mal ein Gefühl bekommt für dieses Wort. Bekannte Stelle, 1. Korinther 1, Vers 2, und allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Jetzt habe ich das mal rot markiert, den Namen und anrufen. Und das Interessante, das kommt immer in Kombination vor. Es gibt keinen Vers, wie zum Beispiel den Namen des Vaters anrufen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja eigentlich logisch, oder was das bedeutet, den Namen anrufen. Ich sage, wir beten nicht im Namen Gottes, sondern zu Gott. Und wir beten nicht zu Jesus, sondern im Namen Jesus. Das ist für mich eigentlich die Auflösung hier. Wie das konkret aussieht, habe ich ein Beispiel aus Epheser 5. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen Herrn, im Namen Jesu Christi. Das ist für mich ein Beispiel, wie der Name Jesu angerufen wird. Im Gebet zum Vater wird gedankt und eben wörtlich gesagt, ja, ich danke im Namen Jesu. Die Frage ist natürlich, was es dann bedeutet im Namen Jesu. Aber erstmal so mein Verständnis von dieser Stelle. Im Namen Jesu oder durch ihn zu beten, diese Formulierung gibt es ja auch, bedeutet im Bewusstsein und Vertrauen auf ihn als Mittler Zugang zu Gott, dem Vater, zu haben. Ne, wenn ich Jesus etwas bitte im Namen Jesu, dann mache ich das, weil ich weiß, ich kann jetzt zu Gott kommen. Jetzt ist der Weg frei, ich kann jetzt direkt zu Gottes Thron kommen. Da gibt es ja unzählige Bibelstellen, ne, die uns das sagen, dass wir jetzt eben durch Christus in ihm diese Möglichkeiten haben. Oder wenn ich danke im Namen Jesu, na, dann mache ich das im Bewusstsein darauf, dass Jesus das ermöglicht hat. Ne? Ich hätte ja gar keine Chance, zu Gott zu kommen, wenn es Jesus nicht gäbe. Deswegen im Namen des Herrn Jesus. Und das ist auch wichtig, weil wenn wir nicht mehr zu Jesus beten, ist es ganz wichtig, dass Jesus noch vorkommt. Das ist nämlich eine große Gefahr. Ne? Wenn wir nur noch den Vater im Blick haben, könnten wir den Sohn vergessen. Das andere Extrem gibt es auch. Ne? Ich habe das so oft gehört, dass dann nur noch Jesus, ich habe ein Abendmahl erlebt, wo viele gebetet haben, alle Gebete zu Jesus, kein Gebet zum Vater. Fand ich auch erschreckend. Ne? Und man merkt es in den Gebeten, wie die Leute das auch vermischen. Und das ist das große Problem auch der Trinitätslehre, dass sie es vermischt. Sie will es zwar nicht, sie sagt, sie trennt die Personen, aber die Lehre muss es vermischen. Das geht gar nicht anders. Und man merkt das ganz praktisch im Gebet der Gläubigen, habe ich gehört. Ja, vielen Dank, Vater, Punkt, Punkt, Punkt. Und danke, dass du für uns gestorben bist. Also die Leute, die vermischen es im Kopf, ist logisch, weil sie denken, es ist egal, zu wem ich bete, sagen sie ja, kommt alles an. Aber sie können die Leute nicht auseinanderhalten, das ist dramatisch. Das ist eine der Folgen eigentlich dieser Trinitätslehre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, dass wir im Namen Jesu beten, weil wir durch ihn Zugang haben zu Gott. Zu Gott beten durch Jesus. Nochmal zwei Beispiele. Ich danke meinem Gott durch Jesus Christus. Ja, könnte jetzt einer sagen. Das könnte ja auch bedeuten, ich bete zu Jesus und damit indirekt zu Gott, dem Vater. Oder eben zu Gott. So hat es mir mal jemand gesagt. Ne? Könnte man vielleicht so verstehen. Das ist die eine Möglichkeit. Das ist die trinitarische Deutung. Aber ich glaube eben eher, wie gesagt, dass diese Bibelstelle bedeutet, ich komme zu Gott, dem Vater, durch den Glauben und dem Vertrauen auf Jesus Christus. Und da wieder eine Bibelstelle. Ich danke meinem Gott für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Das ist für mich ein Beispiel. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Und jetzt habe ich eine Bibelstelle gefunden, die das zusammenbringt, dieses Thema Anrufen und Nennen, Bekennen. Und das ist ganz interessant, in Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, also diese zwei Dinge, zwei verschiedene Farben wieder, bekennen und glauben, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Wieder die beiden Dinge, bekennen und glauben. Und jetzt habe ich es unterstrichen, denn die Schrift sagt, und jetzt kommen zwei Zitate aus dem Alten Testament, und so wie ich das lese, wollen die beiden Zitate das oben Gesagte jetzt belegen. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, und das sieht man wieder in grün, jetzt kommt hier das Glauben, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und weiter heißt es, das zweite Zitat, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und das ist interessant, wieso kommt jetzt Anrufen? Wenn man daran denkt, Anrufen heißt beten, ne, zu Jesus beten. Jeder, der den Namen des Herrn zum Namen des Herrn betet, könnte man sagen. Wieso kommt es jetzt? Weil wir haben doch gelesen von Bekennen und Glauben. Und hier sehe ich einfach, dass dieses Anrufen eben auch eher Richtung Bekennen oder Nennen hier geht. Wir haben vorhin gesagt, wir sehen im Bedeutungsspektrum, gab es ja auch dieses Nennen. Sie haben den Herrn Beelzebub genannt. Also das Wort gibt es durchaus her. Und so sehe ich, dass die beiden Zitate eben das Vorhergesagte belegen und den Namen Jesu anrufen, bedeutet dann zumindest hier, ihn zu bekennen. In Apostelgeschichte 9 heißt es, dass Paulus Vollmacht von den hohen Priestern hat, alle zu binden, die den Namen Jesu anrufen. Jetzt natürlich die Frage, hat damals der Saulus natürlich diejenigen gebunden, die zum Namen Jesu gebetet haben. Meines Erachtens geht es da eher um eine Bekenntnisfrage, die sich zu Jesus bekannt haben. Könnte natürlich jemand, der sich zu Jesus bekennt, kann natürlich auch zu ihm beten, könnte man sagen, aber ich denke, dass es hier eher Richtung Bekenntnis geht. Und deswegen die neue Genfer Übersetzung, damit ich nicht ganz alleine dastehe mit meiner Deutung, auch Bibelübersetzungen denken in dieselbe Richtung, die übersetzen an dieser Stelle, die sich zu deinem Namen bekennen. Ne, also Leute, die sich damit ein bisschen besser auskennen mit Bibelübersetzungen, selbst die sagen, ja, das ist möglich und wir entscheiden uns, das so zu übersetzen.
Es war Paulus in 5, da wieder noch Saulus zu dem Zeitpunkt. Also noch Christ verfolgt hätte.
Machen wir im Nachgang, ja. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, Johannes 14, Vers 14, so eine unklare Stelle, wo Jesus sagt, als er noch auf der Erde war, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Ja klar, Jesus bitten ist ein Gebet zu ihm. Aber meine Elberfelder sagt, in mehreren Handschriften nicht enthalten dieses Wörtchen mich. Und wenn man weiterliest, es gibt so ein paar Parallelstellen, da kommt tatsächlich nichts davon von Jesus vor, dass man zu ihm beten sollte, sondern da geht es um den Vater. Deswegen glaube ich, halten wir uns am besten an der Stelle auch nicht auf.
Es macht hier von der Satzlogik gar keine Logik.
Ja, genau.
Sich selber in seinem Namen betrachten.
Genau. Das habe ich auf der nächsten Folie. Wenn wir das mal abwägen, was ist eigentlich plausibel oder was passt? Was spricht für dieses Mich und was spricht gegen dieses Mich? Wie du gerade gesagt hast, das ist eigentlich unlogisch, wenn ich im Namen Jesu bete, dann brauche ich nicht zu Jesus im Namen Jesu beten. Ne? Das macht Sinn, wenn ich zum Vater bete im Namen Jesu. Das ist ja wie wenn ich zu jemand gehe, im Namen meines Vorgesetzten, ne, handle ich so und so. Deswegen ist es eigentlich unlogisch, dass dieses Mich da drin vorkommt. Für dieses Mich könnte sprechen, dass ich eben, na, wenn Jesus es tut, dann ist es ja auch logisch, dass ich zu ihm spreche, dass ich zu ihm bete. Und wenn wir nochmal zurückgeben, so werde ich es tun. Also wenn Jesus etwas tut für uns, ja, dann ist es auch logisch, dass ich zu ihm bete, dass ich ihn bitte. Aber wenn ich das jetzt mal zusammenbringe, die Lösung für mich, ich habe den Drang, das dann aufzulösen, ich kann es dann nicht stehen lassen. Meine Synthese ist, Jesus ist ja der Bevollmächtigte und darum kann er auch der Ausführende sein. Es ist kein Widerspruch, wenn ich zum Vater bete und Jesus tut etwas. Denn wir haben auch das Beispiel von den Engeln hier aufgeführt. Sie sind ja dienstbare Geister. Engel sind dienstbare Geister und trotzdem tue ich nicht zu ihnen beten. Ne? Engel sind auch Ausführende, aber Gott ist der Oberbefehlshaber. Zu ihm bete ich. Das ist meine letzte Folie. Wir kommen zum Schluss. Johannes 16, Jesus sagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Und das soll eigentlich das nochmal unterstreichen, dass Jesus den Zugang geschaffen hat und ich direkt jetzt zum Vater kommen kann. Das sagt Jesus, ihr könnt jetzt direkt zu Gott kommen, direkt vor seinen Thron mit euren Bitten, mit euren Anliegen. Und das ist für mich ein Beispiel, wo der Name Jesu angerufen wird, im Gebet zum Vater, weil eben auf seinen Namen Bezug genommen wird. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dann schließen wir an mit der Fragerunde.